Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so einen positiven Einfluss auf dich gehabt habe. Das ist eine neue Ermutigung für mich heute. Wir sind jetzt bald 15 Jahre verheiratet, Vivian und ich. Wir haben drei Jungs, wohnen eben da jetzt in Walzenhausen, in dieser ehemaligen Bibelschule. Und die Idee dieser Schule ist, Leuten, die musikalisch begabt sind, Leute, die eine Berufung aufspüren, in Musikdienst zu gehen oder evangelistisch zu arbeiten mit Musik, dass wir ihnen eine Hilfe geben, eine musikalische Ausbildung, so Basics weitergeben. Und das kombiniert in einem Jüngerschaftsprogramm, Bibelschulprogramm, ein Jahreskurs ist das, heißt Arts Ministry School, AMS. Und wir sind jetzt bereits im 7. Jahrgang, haben schon 120 oder was Studenten bei uns gehabt, schon alles Mögliche erlebt. Und wir sind begeistert. Wir waren vorher in Spanien, das war auch eine ganz wichtige Zeit für uns, wo Gott viel wir sind ja mit der Idee gegangen, Gemeinde zu bauen, und das haben wir auch gemacht, aber Gott hat die Zeit auch benutzt, um viel über Leidenschaft uns zu zeigen. Und das ist natürlich jetzt das, was ich hauptsächlich brauche. Und Vivian sagt ab und zu, ich habe noch eine Zusatzberufung, eine Begabung, die ist in der Bibel nicht unter den Geistesgaben direkt beschrieben, nämlich sämtliche religiösen Geister und Spirits zu zerstören. wenn ich komme, dann bricht es manchmal ein bisschen die Vorstellung, wo Leute haben. Und es ist deshalb eine wichtige Berufung, dass ich zum Beispiel so einen Pferdeschwanz habe, weil das rückt manchmal einige fromme Vorstellungen in ein anderes Licht. Und das ist halt jetzt mein Los, dass ich halt so sein muss. Ich bin ein Kind. Ich habe das entdecken dürfen, dass Gott mich in die Kindschaft hineingenommen hat. Gar nicht so einfach, das zu verstehen, wie Gott denkt über uns. Und ich habe in der letzten Zeit viel über das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, habe ich viel studiert. Und zwar Glenn, unser ältester, oder Glenn, der hat Bibel gelesen, und dann hat er plötzlich gesagt, Papa oder Mama, da ist ja, Jesus hat da irgendwas gebetet, er möchte das auswendig lernen. Hat er, ohne dass sich da oder jemand gesagt hat, das sollte man können, ohne irgendwelche Einflüsse von außen, hat irgendwie den Eindruck verspürt, wenn Jesus sagt, wie wir beten sollen, dann ist es gut, wenn wir das lernen, so zu beten wie Jesus, oder dieses Vater unser. Und das ist für viele, ich habe dann unsere Schüler mal gefragt, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr ans Vater unser denkt? Und dann sagen sie, ja, so ein Geplapper. Freunde, Jesus hat dieses Gebet gelehrt und hat gesagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Schaut, wenn ihr betet, so sollt ihr beten. Also wir empfinden etwas für einen Geplapper, das Jesus als Anti-Plapper-Gebet eigentlich gelehrt hat. Also das heißt, vielleicht haben die etwas nicht begriffen. Und dann habe ich angefangen zu lesen, überlegen, ein bisschen darüber gelesen. Und dann fängt es schon an mit diesem Wort, unser Vater. Unser. In dem Gebet, wo Jesus gelehrt hat, da kommt das Wort mein, mir, ich nicht ein einziges Mal vor. Da habe ich gemerkt, ich bete dauernd für mich und für meine Ideen, für mich, mein, hilf mir, segne mich. Und das kommt gar nicht vor. Vielmehr das uns. Jesus hat diesen Fokus, die Gemeinde, die Welt, die Gemeinschaft, Beziehungen, das ist die Idee von Jesus. Und wenn wir nicht lernen, in diese Beziehungen hineinzukommen, ihn als Vater zu kennen, dann haben wir etwas nicht verstanden. Und er ist ein Vater. Das ist es, wenn es darum geht, das Elementare, das Zentrale vom christlichen Glauben auf den Punkt zu bringen. Das Neue, das wirklich Revolutionäre, was Jesus gebracht hat, war, dass er von einem Vater gesprochen hat. Er war im Alten Testament auch ein Vater, aber er wurde nicht praktisch nie als Vater bezeichnet. Er hat sich ja nicht verändert. Aber das war ein Aspekt von Gott, der für viele Menschen damals nicht klar war, nicht bekannt war. Und dann kommt Jesus und spricht von einem Vater, spricht nicht nur von einem Vater, er benimmt sich so, wie wenn er ein Vater wäre. In wie vertraut? Das hat die Jünger natürlich schon herausgefordert und auch motiviert, auf diesen Gott zu hören, sich auf diesen Gott zu verlassen, vertrauen. Der Vater, das ist für mich, wenn wir um einen Vater gehen, haben wir eben auch nur eine Chance, ihn kennenzulernen. Und das ist als Kinder. Es gibt leider keine andere Möglichkeit. So gern, dass wir manchmal als die frommen religiösen Profis das sein möchten. Ich habe so viel studiert. Ich habe einen Abschluss in Bachelor in Theologie oder einen Master sogar in Theologie. Ich habe Gemeindebau gemacht. Ich bin Pastor. Mich hat man mal eine Zeit lang Pastor Daniel genannt. Also ich bin doch wer. Und ich habe gemeint, als Pastor Daniel, als Master of Theologie, da komme ich gar nicht zu Gott. Ich komme nur zu Gott als ein Kind. Und darum benehme ich mich manchmal ein bisschen wie ein Kind. Und ich merke, es macht frei. Ich sehe mich, wenn ich daran denke, wie ich als Kind, ich renne, ich bin schon immer gern gerannt. Durch die Wälder, durch die Flüsse, also nicht die Flüsse, aber die Bäche mindestens. Auf die Bäume geklettert. Ich finde es einfach so, die Freiheit. Ich bin jemand, der gerne die Freiheit eigentlich liebt und genießt. Und ich habe gemerkt, ich kann und ich darf das und ich muss das sogar wieder entdecken, in diese Freiheit hineinzukommen. Ich muss es wieder können, durch die Natur zu rennen und den Atem, die frische Luft einzuatmen und merken, Gott lässt mich rennen, Gott lässt mich springen, es ist mein Vater. Weil der Vater gibt mir die Identität. Ich habe lange gemerkt, ich schaue zu stark auf mich. Mache ich alles richtig? Wenn ich einen Lobpreis leite, mache ich das wirklich richtig? Wenn ich predige, mache ich das wirklich richtig, wie ich es auf der Bibelschule gelernt habe? Mache ich alles richtig? Kommt jemand zum Glauben? Habe ich wohl alles richtig gemacht? Kommt keiner zum Glauben? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich irgendwie gedanklich irgendwelche komische Ideen? Oh, wo bin ich jetzt? Bin ich überhaupt noch Christ? Bin ich abgefallen? Immer das Reflektieren über mich. Und das ist nicht falsch. Aber ich habe gemerkt, es ist viel wichtiger, was Gott denkt über mich, als was ich denke über mich. Und die Freiheit ist, zu entdecken, was Gott denkt über mich. Über dich. Das gibt die Identität, die wirkliche Identität eines Kindes. Ein Kind, das weiß, mein Vater ist Herrscher des Universums. Und diese Vaterschaft hat ja viel mit Verantwortung zu tun. Es gibt keiner von euch ist hier, ohne dass irgendwo ein Vater verantwortlich ist. Irgendwo muss da wer sein. Ob der jetzt die Verantwortung dann übernommen hat oder nicht, aber es gibt keine Menschen, wo nicht ein Vater ist. Und das heißt, diese Verantwortung, diese Grundverantwortung für ein Leben zu übernehmen, das hat viel mit der Vaterschaft Gottes zu tun. Da habe ich gemerkt, Gott ist verantwortlich, dass ich auf dieser Welt bin. Mein Hauptproblem als junger Teenager vor allem, aber bis 22 Jahre, 23 Jahre, mein Hauptproblem war die Sinnfrage. Weshalb bin ich auf dieser Welt? Ich hatte schon Freunde, klar. Ich hatte einen Beruf. Es ging mir nicht übel. Aber wieso bin ich eigentlich auf dieser Welt? Und ich habe gemerkt, dass das ist so etwas Elementares. Etwas, was einem fertig machen kann, wenn es nicht geklärt ist. Und die Entdeckung, es ist nicht Zufall. Du bist ein Gedanke, ich würde sogar sagen, die Erfüllung eines Traums von Gott. Ein guter Gedanke. Plötzlich zu merken, da ist einer, der Verantwortung übernimmt. Ich habe lang, so ich gebe sogar zu, wenn ich auf mich schaue, sogar heute ab und zu die Frage, bist du eigentlich im richtigen Dampfer? Also kannst du eigentlich dich darauf verlassen, dass wenn du stirbst, ich rede von mir, dass du ans richtige Ort kommst? Ich kann mich nicht darauf verlassen. Aber wenn ich auf den Vater schaue, der seine Liebe darin offenbart hat, seinen Sohn zu senden, dann ist die Verantwortung bei ihm. Und ich kann relaxed sein. Und ich merke, eines der Hauptprobleme, ich weiß nicht, ob das vielleicht hier nicht so, aber bei uns, bei den Studenten, das sind wahnsinnige, zum Teil wahnsinnige Musiker. Und die stehen vorne im Gottesdienst und die leiten Lobpreis. Und die preisen Gott. Und dann kommen sie zu mir ins Büro und fragen, oh, bin ich eigentlich Christ? Bin ich eigentlich errettet? Dann merke ich, ich bin gar nicht der Einzige, der so, vor allem eben stark in jüngeren Jahren, immer wieder diese Frage gehabt hat, bin ich eigentlich errettet? Und ich weiß, was man alles lernen muss für Grundsätze, das ist ganz klar, oder? Früher hat man vier geistliche Gesetze gehabt, heute hat man oder was, und dass man weiß, oder? Und wenn ich ehrlich bin, ein Hauptmotiv für mich war, die Bibelschule zu besuchen, zu wissen, bin ich wirklich errettet, ich wollte irgendwie wissen. Und dann lernst du halt noch nebenbei ein bisschen Kirchengeschichte und Dogmatik und weiße Kuckuck, was alles. Und das eigentliche Thema kommt so mal in einem Nebensatz. Aber ich merke, der Vater ist es, der dich gewollt hat und der die Verantwortung nicht abgibt. Und du kannst ihm vertrauen, weil er ein guter Vater ist und nicht so ein linker, hinterhältiger Arsch. Das wäre wie Allah. Der ist so unberechenbar. Und ich habe gemerkt, ich war Christ, aber ich habe mich manchmal als Christ verhalten wie Islam. An einen unberechenbaren, unzuverlässigen Gott, wo man nicht sicher weiß, meint er es jetzt gut oder will er mich jetzt so schnell in die Pfanne hauen zwischendurch wieder mal? Oder möchte er mich leiten und begleiten? Die Verantwortung dran, der Vater. Unser Vater. Und wenn wir in ein Gebet hineingehen, wie dieses Vater unser, und nicht verstanden haben, dass es um einen Vater geht, dann brauchen wir gar nicht mehr zu beten. Das ganze Gebet funktioniert, wenn wir wissen, da ist ein Vater. Wenn wir beten, gib uns heute unser tägliches Brot. Das ist ein sensationeller Satz. Es ist ein Satz, wo mir zeigt, ich bin nicht mal fähig, meine täglichen Bedürfnisse selbst zu erfüllen. So einfach wie das ist. Klar, ich kann es mal ein bisschen, ich komme aus der Landwirtschaft ursprünglich, im Emmental, ich weiß, wie das funktioniert, man streut den Samen aus, oder? Und dann kommt es, plötzlich kommen da kleine Pflanzen, die werden größer und plötzlich hat es Ähren dran und dann werden sie langsam gelb und eines Tages gehst du mit der Sense oder mit dem Mähdrescher, was immer, je nach Jahrhundert. Und dann wird das in die Mühle gebracht und dann hast du irgendwie Mehl und dann Teig und dann Brot. Aber das nicht, das wir können schon was dazu tun, aber das Wachsen können wir nicht machen. Und das ist ein so geniales, irgendwie ein bisschen, führt uns in die Demut, aber auch in dieses Vertrauen. Und täglich Brot gib uns heute. Und wenn uns Jesus lehrt, wir sollen das beten, dann er lehrt uns ja nur Dinge zu beten, die Sinn machen und die er auch erfüllen will. Er lehrt uns nicht Dinge zu Zeug zu beten, was er gar nicht erfüllen will. Das heißt, er möchte dir deine täglichen Notwendigkeiten, wie das Brot, er möchte dir das geben. Aber ob ich jetzt zweifle oder glaube, hängt wieder damit zusammen, ob es eben ein Vater ist oder irgendwie sonst wer. Oder ein Zufall. Wie ein das Gebetsleben von uns Christen ist manchmal wie in Las Vegas vor einem Geldautomaten. Manchmal gewinnt man und manchmal und meistens ja nicht. Aber ab und zu kommt schon was raus. Und dann gibt es Christen, die werden dann süchtig nach Gebet, weil es kann wieder jetzt erhören, wieder nicht erhören, weg gehabt, aber ich bleibe dran, Glückssträhne, er erhört. Aber es ist nicht wie Vater funktioniert. Wie ein Vater denkt. Und vieles in diesem Gebet funktioniert, weil es einen Vater gibt. Und dann sagt Jesus, unser Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das Reich Gottes ist etwas Faszinierendes. Ihr kennt alles wahrscheinlich darüber, aber ich rufe es euch wieder mal in Erinnerung. Das Reich Gottes ist etwas, was durch Jesus ja in diese Welt gekommen ist. Als Jesus kam, hat er gesagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Tut Buße und glaubt das Evangelium. Tut Buße heißt ja, ihr müsst ein bisschen anders denken. Umdenken, Buße heißt umdenken. Ihr müsst ein bisschen anders denken, weil sonst merkt ihr dann plötzlich nicht, um was es geht. Und dann können wir Jesus beobachten, er hat so viel, wenn ihr das mal überlegt und studiert, wie häufig hat er über das Reich Gottes gesprochen. Er hat nicht evangelisiert, wie ich das manchmal tue. Ich hab auch viel evangelisiert. Und bei mir war Evangelisation oftmals wie ein Quiz. Nämlich, Sie kennen das so Fernsehshows, oder? Und dann müssen die eine Frage beantworten und dann richtig! Und das grüne Lämpchen leuchtet. Oder falsch. Sicher, bist du ganz sicher? 15 Sekunden. Frage nochmal wiederholen. 10 Sekunden. Uhr läuft. 5 Sekunden. Ja. Falsch. Kandidat ausgeschieden, disqualifiziert, falsch geantwortet. Und ich habe oft so evangelisiert. Ein Bekehrungskandidat musste 4 Fragen richtig beantworten. 4. Hat er sie richtig beantwortet? Juhui. Ob er dann wirklich geglaubt hat, ob er wirklich Vertrauen gefunden hat in den Vater, war fast sekundär. Hauptsache 4 Fragen richtig beantworten. Hat er sie falsch beantwortet? Vielleicht hat er sogar geglaubt manchmal. Aber ich war fixiert auf die 4 Fragen. Vielleicht wäre da eine Pflanze von Vertrauen in Gott entstanden. Aber nein, er hat die 4 Fragen falsch beantwortet. Sorry, tut mir leid, ewig verloren. Da musst du nochmal über die Bücher. Da ist noch eine Frage. Wenn ich da jetzt ein bisschen mich lustig mache, ich mache mich überhaupt nicht lustig, weil es ist wichtig, dass wir wissen, was wir glauben. Das ist ganz klar. Aber Jesus, der hat von einem Evangelium vom Reich von einem Reich geprägt, immer wieder das Evangelium vom Reich. Und dieses Reich, da hat er zum Beispiel gesagt, er hat das Reich gepredigt und er hat Kranke geheilt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen und ist wieder ein Toter auferstanden. Also irgendwie ist eine Dimension. Es gibt die Stelle in der Bibel, wo es heißt, das Reich Gottes sind nicht Worte, sondern es ist Kraft. Es ist Freude, Friede, Freude im Heiligen Geist. Es ist eine Kraft, eine Dimension. Und interessant ist ja, oder Jesus lehrt uns beten, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Das heißt für mich, wie sieht es im Himmel aus? Wenn Gottes Reich kommt, dann wird es ein bisschen ähnlicher sein wie im Himmel. Man könnte nicht behaupten, die Welt ist der Himmel. Also, aber wenn das Reich Gottes noch mehr kommt, das ist natürlich mit Jesus gekommen, aber dein Reich kommen, Jesus lehrt uns das beten, das bedeutet, es ist noch nicht ganz da. Eines Tages wird es natürlich vollendet sein, aber jetzt sind wir in einem Prozess, wo es kommt, nimmt zu, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass Neues geschieht, was wir vielleicht bis jetzt noch nicht kennen, weil es am Kommen ist. Wir haben viel Geniales erlebt, aber es kommt noch mehr, es kommt Neues. Das ist die Idee von Jesus. Es wird mehr sein, es werden Dinge, Dimensionen vom Himmel, so wie im Himmel auf Erden, wird immer mehr für uns möglich sein, zugänglich sein. Und das ist ja eine Form, oder? In der Bibel, Fachsprache, Parallelismus. Dein Reich komme, dein Wille geschehen. Das ist dieselbe Aussage. Das ist wie anders ausgedrückt. Also im Songwriting macht man das auch häufig. Dass man etwas sagt und dann sagt man es noch in einem anderen Wort. Psalmen sind viel so geschrieben. Zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es ist dieselbe Aussage, aber es anders gesagt. Hirte bedeutet, einen Hirten zu haben, bedeutet, dass mir nichts mangeln wird. Das ist eine Erklärung. Also das heißt, dein Reich komme, könnte man da abstrakte Vorträge halten, aber eigentlich ist es nur, dein Reich komme, dein Wille geschehen. Also das Reich kommt, wenn der Wille Gottes geschieht. Und wo geschieht der Wille Gottes. Er geschieht durch Menschen. Das heißt, der Mensch ist von seiner Berufung her, von seiner Schöpfung her, ein Mensch, der immer über ein Reich verfügt. Adam und Eva hatten ein Reich. Und jeder von uns hat ein Reich. Vielleicht ist es ein ganz kleines Reich, aber es ist ein Reich. Es ist das, der Kern, die Zentrale dieses Reiches ist ja nicht sichtbar, die ist da drin. Und dann kann ich zum Beispiel meinen Söhnen sagen, so, jetzt wird das Auto gesaugt. Und dann haben die die Möglichkeit, in ihrem Reich jetzt eine Entscheidung zu treffen. Die können nämlich sagen, ja, Daddy, ich habe schon lange gefreut, ich werde jetzt was gerade machen. Und sie können sagen, und müssen natürlich, oder? Das ist ganz klar, dann wird durchgesetzt, sie müssen das machen. Aber innerlich in ihrem Reich können die ganze Zeit sagen, ich will eigentlich nicht. Also sie machen zwar äußerlich etwas, aber innerlich, in ihrem kleinen Reich sagen sie, weißt du was? Können sie sagen. So ist es mit den Reichen. Und jeder von uns hat ein Reich. Und der Unterschied zu Jesus und zu uns ist, Jesus hatte eine andere Philosophie. Er hat nicht gesagt, mein Wille geschehe, mein Reich komme, meine Wünsche gehen in Erfüllung, meine Ziele sollen in all dem sein, dein Wille geschehe. Er war mit dem Vater in Beziehung und er wusste, der Wille des Vaters ist das Beste, was uns geschehen kann. Also das heißt, wenn wir beten, dein Reich komme, und davon träumt das Stuttgart und Baden-Württemberg und die Schweiz und so nebenbei auch noch irgendwie durchdrungen werden mit dem Evangelium, dass dann plötzlich Leute sich sehnen nach Gott und dass plötzlich da Kranke geheilt werden und dass da plötzlich die Dimension und die Kraft des Reiches Gottes sichtbar wird. Das hat damit zu tun, dass Menschen bereit sind zu sagen, dein Wille geschehe. Sonst kann ich das Gebet echt vergessen, ich brauche dann nicht zu beten. Das klingt zwar, dann wird es fromm und geplappert. Dein Wille, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, gut. Sondern es ist die Bereitschaft, diese Bitte. Jesus, ich weiß ja auch das Bekenntnis, ich schaff's alleine nicht. Das ist ja auch noch das Geniale. Ich muss darum beten, immer wieder darum beten, dass sein Wille in meinem Leben geschehen kann. Die Bibel, das ist in Römer 12, da ist von einer leidenschaftlichen Hingabe an Gott geschrieben. Und wenn wir in dieser Hingabe an Gott leben, kommt in Römer 12, Vers 2, die Möglichkeit, dass unsere Sinne verändert werden. Unser Sinn muss verändert werden. Und warum? Weil unser normaler, natürlicher, schwäbischer Sinn und Emmentaler sind, der ist zwar wirklich schon sympathisch, aber er ist gegen Gott, das ist ein Problem. Das ist vielleicht eine harte Message, aber es stimmt halt. Wir können unser frommes oder unser Eigensinn fromm tarnen. Das geht super. Ein frommer Egoist. Jesus hatte die Heuchler, das Wort Heuchler in der Bibel heißt eigentlich Schauspieler. Das stimmt. Das Wort war Schauspieler. Er hat den Pharisäern gesagt, ihr Schauspieler. Ihr spielt eine Rolle und ihr spielt sie super. Fantastisch. Man könnte gerade meinen, ihr seid wirklich so froh. Dummerweise stimmt es nicht. Und das ist eine Tatsache, unser eigenes sündhaftiges, blödes Ego ist in Feindschaft gegen Gott. Das kann zwar ein bisschen fromm um ihn herumschlängeln, aber es ist eigentlich nicht interessiert, seinen Willen zu tun. Und wenn wir in diese Möglichkeit hineinkommen, nämlich wir haben einen Vater, wir können unser Leben ihm hingeben, dann geschieht es, unsere Sinne verändert werden. Und wenn wir unseren Sinn verändern, heißt es, und dann kommt wirklich heißer Satz in Römer 12. Dann kommt nämlich, dass wir plötzlich merken, der Wille Gottes und wir können den Willen Gottes erst sehen. Und dann merken wir, er ist gut. Nein, er ist sehr gut. Nein, er ist vollkommen. Das ist wie eine Steigerung. Du wirst, wenn du einem Menschen, der nicht den Vater kennt, vom Willen Gottes spricht, dann wird er vielleicht sogar aggressiv. Der meint, was jetzt ab? Jetzt mich irgendwie da tyrannisieren lassen oder beeinflussen lassen oder manipulieren lassen von einem Gott, das kommt mir nicht in die Tüte. Aber wenn ich den Vater kenne, dann wird es plötzlich interessant, weil ich merke, der Wille Gottes ist gut. Ich muss schnell lesen, Römer 12, weil wie das geschrieben ist, dass wir plötzlich entdecken, es ist gut, im Willen Gottes zu leben. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, das sind die Körper gemeint, hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Aha. Prüfen, was der Wille Gottes ist, geschieht, wenn wir unser Leben diesem Gott ausliefern. Sonst sind wir nicht fähig. Durch die Auslieferung, Hingabe an den Herrn geschieht eine Sinnesänderung und dann können wir erst prüfen. Und dann merken wir nämlich das Gute. Ah, nein, es ist nicht einfach gut. Es ist sogar wohlgefällig. Plötzlich gefällt es mir noch, in dem Willen Gottes zu leben. Irgendwie interessant. Und dann merke ich, lebe ich so in dem Willen Gottes, merke ich es gut, im Willen Gottes zu leben. Und plötzlich merke ich, vollkommen. Ich schaue zurück und merke, Gott hat vollkommen geführt. Fragehaft. Ich habe so gute Momente gehabt, wo Gott Dinge, dein Reich komme. Hat damit zu tun, immer mehr diesen Willen Gottes für mein Leben zu sehen. Und das wiederum hat den eben wirklich auch damit zu tun, dich damit zu befassen, wie denkt Gott über dich und nicht, wie du dich siehst. Ich bin ein Emmentaler. Von einem Kracher, sagt man bei uns. Und ich, wenn mir einer zum Beispiel früher gesagt hätte, ich werde da in Calvary, wie heißt es nochmal? Calvary Chapel, eben, ich kann nicht mal das Wort aussprechen, predigen in Stuttgart. Ich wusste, Stuttgart, das ist irgendwo weit weg im Ausland. Ich hätte mir das gar nicht vorstellen können. Weil ich bin im Emmental, bei uns kümmert man sich mehr um die Kartoffeln und so. Und ich weiß, das sind natürlich auch wichtige Sachen, aber das, wenn die wichtigen Themen wurden verhandelt im Berre, im Restaurant Berre, da wurde darüber philosophiert, welche Kuh jetzt wieder einen Kuhkalb gegeben hat und welche einen Monichaubli. Das waren die wichtigen Sachen, oder? Und alles andere, was ein bisschen weiter ging, Politik in Bern, oder? Aber dann, alles was nach Zürich war Ausland, sowieso. Und dann die Deutschen, sowieso, ist einfach zu weit, also ein Fluss dazwischen. Das ist irgendwie nicht unsere Welt. Kümmert uns nicht groß. Sie sollen sich, sie bleiben da und wir bleiben hier und dann haben alle, sind alle glücklich. Aber man kann sich das nicht vorstellen, zum Beispiel, dass Gott einen kleinen Jungen von Emmental, ich hatte mir nicht vorher gesagt, packen können und sagen, du bist der Mann. Also, ich sehe keinen Mann. Es ist so ein Mann, ja, du bist ein Mann, also ich sehe, also ich, ja genau, du. Und das sind ja die Storys, oder? Und die erste Reaktion, ja, aber jetzt folgendes. Wenn ich schaue, wie viele Menschen die Bibel studieren, Tag und Nacht, und dass sie kennen alles, und die leben Vorbilder, sehen super aus, und die können super sprechen und alles, und Ich bin nicht so. Damals habe ich zum Beispiel, ich war nikotinabhängig. Und ich kam an eine Veranstaltung, es hat so eine Situation gegeben, da habe ich sogar bei einem Gottesdienst eins geraucht, weil ich wollte ja cool sein. Und dann denke ich, siehst du Gott, so einen kannst du auch nicht brauchen. Du musst einen nehmen, der wirklich was darstellt. Aber Gott schaut irgendwie gar nicht auf diese Sachen. Er schaut aufs Herz. Und ich habe dann auch Bibel studiert, aber nicht, weil ich wusste, sondern weil ich wusste, ich brauche dieses Wort, ich muss seinen Willen kennen. Um dann zu sehen, Gott hat mir eine Berufung zu geben. Und wenn ich heute Morgen hierher gefahren bin, dann muss ich nicht schauen, wie fühlst du dich heute? Morgens um 6:30, wie fühlst du dich? Danu, wie fühlst du dich heute? Nicht wirklich gut. Ich brauche noch vielleicht 3 Kaffees und dann schauen wir mal weiter. Aber jetzt im Moment ist es irgendwie, fühle mich nicht gut. Aber es geht gar nicht darum, wie du dich fühlst, sondern was Gott denkt. Und er sagt, hey, super, zum Glück fühlst du dich nicht gut. Denn wenn du dich nicht gut fühlst, dann komme ich zum Zug. Du stellst einfach hin und sagst, Heiliger Geist, du bist der Partner, du kannst jetzt meinen Mund am besten brauchen, um da ein paar Inputs einzugeben. Das ist der Punkt, was Gott denkt, und er ist nach wie vor der Herr. Wenn wir zurückgehen in die Bibel, wo da die Apostelgeschichte, Kranke geheilt und Tote auferstanden, so, das war früher Bibel, Bibel. Aber ich gehe davon aus, wir haben dieselbe Bibel. Es ist nicht eine andere Bibel. Oder wenn, aber es war eine andere Gemeinde, neutestamentliche. Wir sind auch neutestamentliche. Wir sind einfach ein paar Jahrhunderte anders, aber wir sind dieselbe Gemeinde. Und die Gemeinde definiert sich ja dadurch, dass sie einen Herrn hat. Und das ist derselbe Herr. Und wenn es bei euch anders ist, dann müsst ihr euch mal überlegen, ob ein Pastor auswechseln soll. Ja, das ist so. Also, das klingt jetzt lustig, aber das sind harte Brocken, Dinge zum Denken, neu die Sinne zu ändern, dass der Wille Gottes geschehen kann. Dann war ich glücklich. Ah, Gott will mich brauchen zum Evangelisieren. Ich hatte Spaß beim Evangelisieren. Ich war der Evangelist. Habe immer Leute angehauen, kam Leute zum Glauben. Und ich sage, gut, ich bin Evangelist. Und Gott brauchte ein bisschen Zeit, um mir zu zeigen, versteckt dich bloß nicht hinter dem Evangelisten. Dass du sagst, du machst jetzt so deinen Jobchen da, ab und zu deine 4 Fragen stellen. Wenn du denkst, das ist deine Berufung, dann hast du dich gewaltig getäuscht. Und er musste wieder mal also ein bisschen zerbrechen, manchmal auch wieder aufbrechen lassen, zum Sehen, aha, die Berufung hat noch neue Komponenten. Das war wieder eine neue Entdeckung. Zum Beispiel Gemeinde. Gemeinde hat mich gar nicht groß interessiert, weil ich war der Evangelist. Evangelisten, die kümmern sich nicht um die Gemeinde, das ist Job der Pastoren. Evangelisten sind eher die Freestyler. Und so. Also ich habe das mindestens so definiert. Und dann habe ich gemerkt, Gott zieht mich hinein in die Gemeinde. War eine Entdeckung. Da musste der Wille Gottes wieder neu Fuß fassen in meinem Herzen. Und dann das zu merken, jetzt habe ich eine Leidenschaft für meine, jetzt bin ich der Pastor, ab nach Spanien, jetzt wird Gemeinde gegründet. Und dann habe ich gemerkt, es ist fantastisch zu sehen, aber ich mache gar nichts. Wenn einer sagt, du hast eine Gemeinde gegründet, zu mir muss ich sagen, das klingt zwar schön, aber stimmt eigentlich gar nicht, weil ich habe gesehen, Gott baut seine Gemeinde. Und das steht in der Bibel. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Jesus will seine Gemeinde bauen. Aber es geschieht in dem Maße, wie wir sagen können, dein Reich komme, dein Wille geschehe in meinem Leben. In meinem Reich, dieses Reich hier soll das Reich von Gott sein. Dieses Reich hier drin soll nicht mein Reich sein, sondern das Reich Gottes, und es soll umgesetzt werden. Und dann kommt dieses Thema Leidenschaft. Ich bin nicht so der wahnsinnige Konfrontationstyp. Wenn ich Leute konfrontiere, dann am liebsten, wenn ich nachher hinter der Tür weg kann. Aber da, ich bin nicht so, ich mag nicht so gerne Konflikte. Das ist halt ein bisschen meine Art. Und als Leiter muss man manchmal ein bisschen anecken. Und als Gott in Leidenschaft da auch wieder etwas gezeigt hat, du musst leiten. Du darfst die Verantwortung nicht abgeben. Das war für mich eine Lektion. Und dann irgendwann habe ich, ich bin Leiter, jetzt doch, ich bin Leiter, doch, es geht einigermaßen. Dann kommt wieder ein Thema. Das ist ein Prozess, es ist dein Reich komme. Es ist am Kommen. Und wir dürfen nicht stehen bleiben. Ich möchte euch ermutigen, das Hauptthema der letzten Jahre war bei mir Krankenheilung. Und ich sage euch, ich glaube, nichts anderes als vor 20 Jahren ich praktiziere es nur ein bisschen anders. Vor 20 Jahren habe ich nämlich gesagt, Gott kann alle Krankheiten heilen. Heute ist nur noch eine Facette dazugekommen. Er will. Und er will durch mich. Ja, ich bin jetzt nicht so der Typ da, oder es wird so viel Schabernack getrieben mit so der Krankenheilung, es gibt so viel. Da versteckt man sich lieber ein bisschen hinter einem aufgeklärten, nüchternen, intelligenten, einleuchtenden, guten, sympathischen, angepassten Christentum. Master of Theology. Gott möchte, dass du dich exponierst. Und ich musste dummerweise. Das war happig. Meine Frau hatte MS. Das war, und wenn diejenigen wissen, was das ist, das haut dich gerade mal auf den Socken. Also das schüttelt dein Leben ziemlich durcheinander. Und das war vor ein paar Jahren, fing das an mit einem ersten Schub. Und dann geht's los. Ärzte fangen an zu sprechen. Die Erfahrung spricht. Man weiß, dass es sich unterschiedlich entwickeln kann. Es gibt keine Norm, wie sich jetzt diese Krankheit weiterbildet, außer immer schlechter. Halt schneller oder weniger schnell, aber es wird nicht gut. Es wird schlecht. Das war schon die Erfahrung. Und das waren auch die Ärzte. Und plötzlich habe ich gemerkt, die Ärzte, die sagen nicht mal alle dasselbe. Plötzlich habe ich die Ärzte durchschaut. Ich hab zum Glück nicht so viel zu tun gehabt vorher. Ich sage auch nichts gegen die Ärzte. Sorry, also das müssen Sie mich jetzt richtig verstehen. Aber ich habe gemerkt, die wissen es ja gar nicht. Möchte ich mich auf jemanden verlassen, der es gar nicht weiß? Nur weil er einen weißen Kittel trägt und einen Doktor vorhin hängen kann. Und ich wollte schauen, was sagt Gott. Und ich weiß nicht, ob er überall natürlich dasselbe jetzt sagen würde, bei mir hat er in einer Situation gesprochen. Das ist, wie wenn du einen Arzt konsultierst. Unser Vater heißt ja auch Yahweh Rapha. Der heilt, der Arzt. Sein Name ist Arzt. Er ist Arzt, übrigens. Und wenn man einen Arzt konsultiert, dann muss man sich ja an ihn wenden, anrufen, Termin machen. Also es ist eine Entscheidung. Der Arzt ist nicht am Morgen am Meditieren und dann sieht er irgendwie geistig, ah, der ist krank, da muss ich ihn so. Nein, nein, der Patient wendet sich an den Arzt. Und das ist bei Gott eigentlich ähnlich. Und dann habe ich gemerkt, was sagt der himmlische Arzt in dieser Situation? Und habe ich gemerkt, das sind ja wahnsinnige News, die er da hineingibt. Für mich schwer zu glauben. Schwer. Und dann kam, und die Krankheit ging schlecht. Ich habe ein paar Schübe gehabt, die waren tough. Und es hat eine Situation gegeben, da habe ich gedacht, jetzt stirbt sie wahrscheinlich gerade. Das war, also da kamen noch die Ältesten von der Gemeinde zum Beten. Und dann, als ich die Gebete gehört habe, habe ich gedacht, du, diesen Gebeten will ich gar nicht zuhören. Ja, wenn du willst, Gott. Das war irgendwie so ein Debatt. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich hatte nicht ein gutes Gefühl. Ich habe gedacht, ich gehe lieber, dieses Gebet möchte ich gar nicht hören. Das war zu viel Unglaube drin irgendwie. Und dann kam Spitalaufenthalt. Und dann ging ich mit einem Typen, es war ein Afrikaner, ins Spital. Und das war super. Das war für mich, das hat meine Welt verändert. Er hat nichts anderes gemacht, als ich auch glaubte. Mit dem Unterschied, er hat es wirklich geglaubt. Er kommt hinein in das Krankenzimmer und sagt, da liegt meine Frau unansprechbar. Keine Bewegung. Wie Lebensgeister weg. Wille zum Leben weg. You don't have to be here. Gute Botschaft. er die Bibel genommen, hat selber dieselben Verse gelesen, wo ich auch gelesen habe schon. Er hat die Krankheit auf sich genommen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er hat es nicht mal speziell betont, wie ich jetzt. Er hat es nur so. Und ich habe gemerkt, er glaubt es. Und da habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob das im Geist oder im Fleisch, ich habe es gesehen, wie Leben in diesen Körper hineinkommt. Es war nichts, es geschah nichts im Moment. Außer, was ich gesehen habe, es ist da. Es ist geschehen. Und dann ging es aufwärts. Und seit diesem Moment, also perfekt, bis auf einen kleines Detail, das noch nicht gut ist, alles picobello. Alle Erfahrungswerte, alle ärztlichen Prognosen über den Haufen geworfen. Das ist das Reich Gottes. Wenn wir das früher nicht erlebt haben, können wir nicht einfach stehen bleiben und sagen, es war ja auch nicht passiert, was haben die denn falsch gemacht? Nein, wir orientieren uns an dein Reich komme. Es ist ein kommendes Reich, wir müssen uns damit auseinandersetzen, es wird mehr geschehen. Und dann merkst du, und dann fange ich an, mich in diese Richtung zu bewegen. Und ich merke plötzlich, da werden wirklich Kranke geheilt. Und am einfachsten geht es mit Kindern und mit Menschen, die gar noch nicht groß theologisch eingefärbt sind. Ich hatte mal in einer Gemeinde gepredigt. Dann sage ich da, diejenigen, die jetzt krank sind, können kommen, wir beten noch. Da haben natürlich die halbe Gemeinde. Wollten alle irgendwie. Und dann kam eine Frau, die war auch gerade beim Arzt, keine Gefühle mehr in den Fingern und so, nichts mehr gespürt und so, weil irgendwie ein Nerv war zu kurz und der rieb da irgendwie auf dem Knochen rum und dann war das irgendwie kaputt und der Arzt wusste gar nicht, auch nicht was machen natürlich. Und dann nur ein kleines Gebet im Namen Jesus und dann plötzlich, das ist da, ruckzuck. Und so unverfroren, so ein kindliches Vertrauen an den Vater, der seinen Sohn, seine Liebe darin erwiesen hat, den Sohn zu senden. Und dieser Sohn hat das Reich Gottes gebracht. Und wir können uns seinem Willen anschließen. Und wir können durch unseren Willen durchsetzen, der intelligent klingt. Aber wir können seinen Willen in unserem Leben reinlassen, ihm Raum geben. Und das sind so einfach so ein paar Momente, wo Gott immer wieder Neues aufzeigen will, weil es ein kommendes Reich ist. Und weil das Leben mit ihm nicht einfach irgendwo statisch ist und dann ist es alles offenbart und dann ist alles klar und es geht weiter. Und ich möchte euch wirklich segnen mit dieser Vision vom Reich Gottes. Und ich würde eigentlich gerne abschließen mit diesem Gebet. Ich möchte jetzt beten, dass falsche Bilder von diesem Vater, die Götzen, die in unserem Leben Fuß gefasst haben, dass sie zerbrechen. Da, wo Angst ist vor Gott, Misstrauen gegenüber Gott, wo die schlechten Erfahrungen sind mit Vätern, möchten wirklich die Heilung von Jesus hineinsprechen. Komme du, Jesus, und zeige uns den Vater. Zeige du uns den Vater. Und dein Name, Vater, soll geheiligt werden. Und dein Reich soll kommen. Und wir legen jetzt unsere Kronen ab. Da, wo wir selber unser Reich regieren wollten, wo wir Reich Gottes mit unserem Reich verwechselt haben. Sei du der Herr. Dein Reich soll kommen und dein Wille soll geschehen. Ich bete das für mich. Ich bete das für diese Gemeinde. Dein Reich soll kommen und dein Wille soll geschehen wie im Himmel. So, in Stuttgart. Gib uns heute unser tägliches Brot. Du weißt unsere Bedürfnisse, du weißt es besser als wir selber. Danke, dass du ein Vater bist, der sich darum kümmert. Aber auch das geistliche Brot. Das Wort von dir, das uns Glauben gibt, Hoffnung gibt, das uns korrigiert. Gib uns heute von diesem Brot. Und vergib du unsere Schuld. Wir wollen bereit sein, wir entscheiden uns, auch unseren Leuten zu vergeben, die schuldig an uns geworden sind. Wir vergeben. Und wenn du jetzt spürst, dass es Menschen gibt, wo du nicht vergeben hast, ob sie jetzt da sind oder nicht, triff innerlich die Entscheidung. Oder wie Paulus es sagt, vor Jesus vergebe ich. Du musst es nicht speziell danach fühlen, sondern einfach sagen, Gott hat mir vergeben, in Jesus, so vergebe ich ihnen auch. Wir möchten einen Geist der Vergebung in dieser Gemeinde, der Bruderschaft. Vergibst du, so wie wir vergeben. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier ist nicht das Böse gemeint, sondern der Böse. Wir befinden uns in einem Kampf mit einem listigen Feind und dem müssen wir jetzt einfach im Namen Jesus auch sagen, du bist ein besiegter Feind. Da, wo du gebunden hältst, wo du Lügen hineinsprichst in unser Leben, da müssen wir uns der Wahrheit zuwenden, die uns frei macht. Komm du, Jesus, komm du, Vater, mit deiner Freiheit. Befreie du uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit.